paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Trees, put them in a tree museum, and they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone.
Nun wissen wir, wie die Zukunft des Klimas ungefähr aussehen könnte in der Schweiz. Kommen wir nun zu anderen Folgen, das Energiethema. Dieses Thema wird aktuell stark diskutiert und stellt uns vor großen Herausforderungen. Hendrik Nordborg aus der Fachhochschule Ost kann hier Klarheit schaffen. Hendrik, möchtest du dich gleich selbst vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin jetzt seit etwa 2010 Dozent, Professor an der Ost. Ich leite den Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Mein Hintergrund, ich bin Physiker, habe an der ETH promoviert, war 10 Jahre lang in der Privatwirtschaft, unter anderem bei ABB. Von dem her habe ich da aus der Privatwirtschaft sehr viel Erfahrung aus der Energiebranche und ich bin recht engagiert. Ich beschreibe mich gerne als Vater, Physiker und Blogger. Also ich habe 2 Blogs und gebe eigentlich mehr oder weniger regelmäßig seit 2013 Klimavorträge, auch öffentliche Klimavorträge.
Vielleicht mal ganz allgemein, was ist schädlich an den fossilen Energieträgern, die wir so häufig brauchen?
Ich habe das Gefühl, dass die künftige Generationen, wenn es dann welche gibt, sich schon fragen werden, wie konnten wir so blöd sein? Weil das primäre Ziel, worüber alle reden, ist natürlich der Klimawandel, Treibhausgaseffekt. Wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen, dann entsteht CO2. Dann beim Erdgas natürlich kommt noch dazu, dass es sehr viele Lecks gibt, entweicht auch sehr viel Methan in die Atmosphäre. Und Methan ist ein viel potenteres Treibhausgas als CO2 und die Kombination davon führen natürlich dazu, dass die Temperatur der Erde steigt und die steigen immer schneller. Die CO2-Konzentration der Atmosphäre, obwohl wir seit 30 Jahren über dieses Problem reden, ist es nicht nur so, dass die Konzentration immer noch ansteigt, sondern steigt immer schneller an. Also wirklich, ich mache oft den Vergleich, wir fahren gegen eine Wand und wir beschleunigen immer noch. Und jeder Vorschlag, dass man vielleicht den Fuß vom Gaspedal nehmen sollte, wird das sehr radikal angesehen. Und der Vorschlag, dass man vielleicht irgendwann mal die Bremse betätigen müsste, ist komplett ausgeschlossen in der politischen Diskussion. Und das ist natürlich das große Problem.
Und wenn man jetzt diese Probleme anschaut, gibt es auch Alternativen?
Es ist ein komplett globales Problem. Ich bin ja für, dass die Schweiz sehr ambitioniert dieses Problem angehen soll, so wie alle Industrienationen, weil das sind die reichen Nationen, die haben auch die technischen Möglichkeiten. Sie müssen das machen. Und wenn nicht mal die reichen Länder bereit sind, etwas zu tun, wie könnte man dann von den ärmeren Ländern verlangen, dass sie etwas tun? Das geht, ist ja, man macht absolut keinen Sinn. Also wir müssen sehr viel tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das ist ein gigantisches globales Problem und es gibt nun mal keine Weltregierung. Das macht es sehr, sehr schwierig. Global ist es ja auch so, dass ein bisschen über 80% des globalen Energiebedarfs gedeckt wird durch fossile Brennstoffe. Also wir leben eigentlich im fossilen Zeitalter. Also das ist der Rohstoff, der unsere Gesellschaft ermöglicht. 80% global ist fossil, in der Schweiz ist etwa 60%. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das ersetzen? Und der Bau von erneuerbaren Energien braucht ja auch Energie. Also die Produktion von Solaranlagen braucht Energie, die Produktion von Batterien, von Photovoltaik. Und eine Art, wie man das mit dem umgehen kann, man kann so einen Energy Return on Investment, wenn man sagt, okay, wenn ich eine Solaranlage installiere, wie lange dauert es, bis diese Solaranlage gleich viel Strom produziert hat, wie genutzt wurde, um die Anlage herzustellen. Ja, die Solaranlage an sich verbraucht vielleicht nicht so viel Strom, aber ich brauche natürlich rundherum dann einen Rahmen, um das zu befestigen. Ich brauche irgendwie Wechselrichter, um aus dem Gleichstrom Wechselstrom zu machen. Wahrscheinlich brauche ich vielleicht eine Batteriespeicher und so weiter. Und die Frage ist jetzt, ab wann amortisiert sich diese Investition? Und wenn wir annehmen, so Hausnummer, dass es 2 Jahre braucht, bis die Investition sich energetisch amortisiert hat, dann heißt es natürlich, das dauert mindestens 2 Jahre, bis ich überhaupt einen positiven Effekt sehe. Also eine massive Investition in fossile Brennstoffe heute würde natürlich den Verbrauch fossiler Brennstoffe massiv erhöhen, weil wir müssen einfach die fossilen Brennstoffe zur Verfügung stellen, um diese Solaranlagen zu produzieren. Mhm. Ein bisschen der Teufelskreis. Man sollte es ja trotzdem machen, weil langfristig hat es durchaus einen positiven Effekt. Ich sage nur, dass, also es ist wirklich eine theoretische Tatsache. Und das ist das Faszinierende in der ganzen Debatte, was so verloren geht. Die Klimaforscher reden ja immer noch davon, dass man sagt, wir müssen eigentlich globalen CO2-Emissionen bis 2030 halbieren. Das ist so Hausnummer, was immer erwähnt wird. Jetzt mit erneuerbaren Energien ist es rein theoretisch unmöglich. Und wenn man das zurückrechnet, dann 8-9% jährlich müssten die sinken.
Und was sind sie heutzutage? Wie weiß man das?
Also heute sinken sie überhaupt nicht. Und jetzt müssten sie zurückgehen um etwa 8% pro Jahr. Aber es ist einfach theoretisch unmöglich, den fossilen Energieverbrauch innerhalb von 2 Jahren zu senken mit erneuerbaren Energien, weil einfach die Energiemenge, die ich brauche, um diese Dinge zu bauen, führt dazu, dass, wenn ich massiv die Erneuerbaren ausbaue, dann steigt zunächst mal für die ersten 2 Jahre der CO2-Verbrauch und erst nachher geht er runter. Das, was notwendig ist, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, das, was notwendig ist, um einen katastrophalen Klimawandel zu verhindern, ist durch Technik einfach nicht machbar. Und ich finde das so faszinierend, weil das ist natürlich das Thema, was immer in der Diskussion ausgeblendet wird. Also die Aussage, die ich jetzt mache, hat nichts mit Politik zu tun, die ist einfach faktisch wahr. Also wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder akzeptieren wir einen Klimawandel von über 2 Grad oder wir sind bereit, die volkswirtschaftliche Notbremse zu betätigen und aber sagen, zurückfahren. Oder Sachen, die wir nicht brauchen, die nicht unbedingt notwendig werden, werden abgestellt. Oder. Aber das ist natürlich eine Botschaft, die in der Politik niemand so wirklich hören möchte. Aber es ist eine Tatsache. Die kann man nicht ausblenden.
Und wenn du jetzt sagst, die erneuerbaren Energien sind kurzfristig, brauchen die mehr Energie, ja. Was hältst du dann von Technologien, die CO2 aus der Luft entfernen?
Ähnliches Problem. Wobei, ich möchte es betonen, ich leite ja diesen Studium erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Ich bin ja voll dafür, dass man erneuerbare Energien ausbauen soll, weil es ist ja selbstverständlich. Irgendwann wird es ja so sein, dass man sagen muss, wenn Energie nicht erneuerbar erzeugt wird, dann wird sie nicht genutzt. Oder das ist das, was die Frage ist. Ja, das ist nur eine Frage, wie schnell kann man die ausbauen und wie viel? Wie viel kann man überhaupt? Was ist realistisch? Wie viel Energie können wir so produzieren? Mit dem Carbon Capture Technologie ist natürlich, also Forschung in dem Bereich finde ich ganz okay. Die Überlegung war ja, dass wir werden dieses Ziel nicht schaffen, also brauchen wir Technologien, um irgendwie CO2 aus der Luft zu holen. Sehr schön und gut. Aber solange irgendwo auf der Welt ein Kohlekraftwerk betrieben wird, macht das eigentlich keinen Sinn, weil die viel intelligentere Lösung, der Kohlenstoff ist ja genau dort, wo wir ihn haben wollen. Im Boden vergraben, in hochkonzentrierter Form, oder? Jetzt buddelt man diesen Kohlenstoff raus, man verbrennt ihn, konvertiert das Ding in CO2, in der Hoffnung, dass wir das Ding wieder einsammeln können und wieder in den Boden vergraben können. Aber das macht irgendwie relativ wenig Sinn, oder? Also ich würde wirklich sagen, das Beste, also die Priorität Nummer 1, 2 bis 10 ist, so viel wie möglich von den verfügbaren fossilen Brennstoffen sollen im Boden bleiben. Punkt. Und leider wird ja diese CO2-Capture auch ein bisschen als so Feigenblatt genutzt. Es braucht sehr viel Energie, CO2 aus der Luft zu holen. Und diese Energie muss ja dann erneuerbar zur Verfügung gestellt werden. Also im Moment steht diese nicht zur Verfügung. Und wenn die erneuerbare Energie zur Verfügung stehen würde, wäre es besser, damit ein Kohlekraftwerk zu ersetzen, als da die Energie zu nutzen, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
Es gibt ja das Klima, vor die Abstimmung kommt, am 18. Juni. Und dort wird ja gesagt, dass bis 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein, also netto null. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Es wird ja immer irgendwo CO2 produziert.
Genau, es wird überall CO2 produziert. Menschen produzieren ja auch CO2. Und ja, da muss man irgendwelche Senken mitrechnen. Entweder im Inland oder im Ausland. Und es gibt ja solche Senken, es gibt ja sehr gute Senken, zum Beispiel Wälder, die wachsen, die nehmen das auf. Das andere wäre natürlich so Carbon Capture und so weiter. Und da hat man ja gesehen, das ist nicht immer so sauber gemacht worden. Kompensation im Ausland, dass man sagt, dort die Emissionen, die noch verbleiben, die kompensieren wir, indem wir ein Klimaschutzprojekt im Ausland investieren. Das große Problem dort ist, es gibt ja zwei Zahlen für den CO2-Ausstoß der Schweiz. Also ausgerechnet pro Kopf ist, wenn man den nationalen Energieverbrauch sich anschaut, dann, wenn man wirklich den Energieverbrauch, direkt CO2-Emissionen, die durch Energieproduktion oder Energieerzeugung entstehen, dann ist es etwa 4,4 Tonnen pro Kopf. Darüber redet man in diesem Energiegesetz, oder das muss jetzt netto null werden. Die zweite Zahl ist 14 Tonnen. Das ist also 10 Tonnen mehr ungefähr.
Und
das ist das, was entsteht durch den Konsum. Also das, was wir konsumieren, also alle Produkte, die wir importieren, sei es Kleider, Computer, Autos, alles, was im Ausland produziert wird und weitergegeben wird. Also wir reden jetzt beim Klimaschutz, die ganze Politik fixiert sich auf die 4,4 Tonnen. Die verbleiben über die verbleibenden 10 Tonnen wird gar keine Diskussion geführt, weil man irgendwie die Annahme macht, ja, aber wenn die anderen auch netto null machen, dann muss ja die Produktion von diesen Gütern dann auch irgendwann CO2-frei werden. Aber ich finde, ist es ein bisschen eine, also wiederum, ich finde es super, man muss es ja machen. Und ich denke, es ist auch wirtschaftlich das Richtige, weil die Welt muss sich ja in Richtung Dekarbonisierung entwickeln. Es gibt keine Alternative, wenn eine Gesellschaft, die auf fossilen Brennstoffen setzt, hat keine Zukunft. So einfach ist es. Und das heißt natürlich, dass wir brauchen neue Technologien. Und ich glaube, viele Länder in Schweden, da hat ja wirklich die Wirtschaft, die wollten jetzt in der Klimapolitik auf die Bremse treten und sagen, ja, wir müssen ja nicht so fortschrittlich sein im Klimaschutz. Und dann haben wirklich sehr viele Unternehmen in Schweden gesagt, ja, spinnt ihr. Wir wollen natürlich die Besten sein, weil das fordert uns raus, als Firmen die besten Produkte zu entwickeln, und die Produkte sind dann sehr konkurrenzfähig. Ein Land, das sich sowas leisten kann, soll das selbstverständlich machen und wirklich einfach ganz eindeutig den Ehrgeiz haben, wir wollen die Besten sein. Und die Schweiz ist ja ein super Standort für Innovation und Technik und so weiter. Und man sagt, ja, nutzen wir doch das Know-how, um diese Produkte zu entwickeln, weil die Welt wird sie brauchen. Also von dem her, es ist ja alles richtig, dass man das macht, aber die Schwierigkeit ist auch hier die globale Perspektive, weil es ist eigentlich, man redet über einen kleinen Teil, den eigenen Energieverbrauch, und der ganze Teil, der durch Privatkonsum entsteht, wird eigentlich ausgeblendet.
Also haben wir auch eine Verantwortung gegenüber anderen Ländern?
Ja, würde ich sagen, wir haben eine große Verantwortung gegenüber anderen Ländern. Und das kommt ja auch noch dazu, die Frage mit Climate Justice, oder dass die Energiewende erfordert enorme Investitionen. Ich glaube, da sind sich alle einig, da gibt es so verschiedene Zahlen von, das letzte, was Sie gelesen haben, irgendwie weltweit müsste 8 Billionen Dollar, also 8000 Milliarden Dollar pro Jahr jetzt in erneuerbare Energie investiert werden, damit man netto null bis 2050 schaffen würde, global. Das ist viel Geld. Wobei es nicht so viel, weil weltweit werden die Militärausgaben der Welt sind irgendwie 2200 Milliarden. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass das Geld für diese Investitionen, die benötigt werden, mag ja in der industrialisierten Welt zur Verfügung stehen, auch wenn die Leute da nicht gerne Steuererhöhungen und so weiter sehen, aber theoretisch wäre das Geld verfügbar. In der dritten Welt ist natürlich überhaupt nicht verfügbar. Also wenn Sie die Energiewende schaffen wollen, dann brauchen Sie natürlich massive finanzielle Unterstützung aus der reichen Welt. Und das ist ja dann noch heikler politisch, weil da müsste man sehr viel Geld in die Hand nehmen und einfach nach Afrika und Asien und wo auch immer hinschicken für die Dekarbonisierung dort. Und das ist politisch, glaube ich, wirklich ein heikles Thema.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hier stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten, Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Sterbende Arten und Meere voll Müll und der Angst vor der kommenden Flut. Ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial. Jetzt Verzicht oder später Vernichtung, ist das echt eine schwierige Wahl? Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen, die, die sich nicht interessieren, obwohl sie es eigentlich müssten, für die, die Protest. Hier stehen wir wie die Maus vor dem Mähdrescher und harren aus, dass es uns überrollt. Die Maschine ist gierig nach Wachstum, keiner lenkt, keiner hat so gewollt. Sie läuft wie von selbst und so effektiv, und weil kaum einer gerne verzichtet, läuft die Maschine halt weiter. Die alles verwertet und alles vernichtet. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl, sagen die Mäuse und graben sich ein. Wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl. Der Planet kann uns alle ernähren, doch er darf niemand gehören. Ich weiß, Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten.
Nun haben wir viel über die Folgen des Klimawandels gehört. Mich interessiert es nun, wie man darauf reagieren kann. Was braucht die Gesellschaft für den Wandel? Solche Fragen kann uns Jürg Rohrer beantworten.
Ja, guten Tag. Jürg Rohrer, möchtest du dich gleich selbst vorstellen, was deine Tätigkeiten sind, berufliche?
Ich leite an der ZHW in Wädenswil die Gruppe Erneuerbare Energien. Ich habe ursprünglich Maschinenbau an der ETH studiert und habe mich dann sehr früh im Alter von 29 Jahren selbstständig gemacht, war dann zuerst in der Unternehmensberatung tätig, nachher Informatik, also mit einer eigenen Informatikfirma und später Umwelttechnik, und so bin ich dann auch hierher gekommen vor etwa 13 Jahren.
Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich fühle mich manchmal ohnmächtig, fast schon, wenn ich die Klimawandelkrise anschaue, die Folgen davon, Biodiversitätsverlust, Flüchtlingsströme, Trockenheit. Als Einzelperson kann ich da etwas machen?
Jede Person kann etwas dagegen tun, aber das, was wir als Einzelpersonen machen können, das genügt nicht. Also wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt, dass auch der allgemeine CO2-Ausstoß, und dasselbe gilt auch für Biodiversität und so weiter, dass die Probleme auf höherer Ebene angepackt werden.
Wie könnten solche Instrumente aussehen? Oder was kann die Politik tun?
Also die Politik setzt ja die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft, Und die Politik kann beispielsweise verlangen, dass neue Gebäude nur noch klimaneutral betrieben werden müssen. Sie kann beispielsweise verlangen, dass die Mobilität innerhalb einer bestimmten Zeit klimaneutral wird und so weiter. Und das können wir als Einzelpersonen nur beeinflussen, indem wir abstimmen gehen zum Beispiel oder auch die richtigen PolitikerInnen wählen, welche dann eben auch solche Maßnahmen setzen.
Es gibt Leute, die sagen, Klimaschutz stärkt eigentlich die Volkswirtschaft.
Dem stimme ich absolut zu. Der größte Teil des CO2-Ausstoßes, den die Schweiz verursacht, kommt aus der Verbrennung von fossilen Energien. Also 3/4 unseres CO2-Ausstoßes stammt aus der Verbrennung von fossilen Energien. Und dementsprechend, wenn wir umsteigen auf erneuerbare Energien, dann nachher können wir diese Energien einerseits im Inland produzieren und dadurch die Wertschöpfung im Landesinneren haben. Und wir können auch die Preise für diese Energien eben zu einem guten Teil selber steuern. Wenn man jetzt die Preise der fossilen Energien anschaut, international, wie sich die bewegen, dann kann man jetzt schon sehen, dass eben sehr, sehr rasch der Umstieg auf erneuerbare Energien für die Schweizer Volkswirtschaft enorm profitabel wäre.
Was hältst du von eben solche Technologien, neue Technologien wie CO2, Entziehen aus der Atmosphäre, Synthetic Fuels? Kann Technologie den Klimawandel stoppen?
Also Technologie alleine auf gar keinen Fall. Aber ich bin schon auch überzeugt, dass wir diese Technologien benötigen werden. Allerdings werde ich im Moment das Gefühl nicht los, dass diese im Prinzip einfach dazu verwendet werden, um das weiter wie bisher noch möglichst lange hinauszögern zu können. Also in sehr vielen Diskussionen wird damit der Wandel, die rasche Veränderung blockiert, indem man sagt, ja, jetzt forschen wir noch ein bisschen und dann gibt es ja irgendwas Neues und dann holen wir diese CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre zurück oder wir können fossile Kraftwerke beschaffen, aber wir betreiben die ja möglicherweise mit synthetisch und klimaneutral erzeugten Brennstoffen. Und wir müssen sehr rasch weg von den fossilen Energien und in dieser Zeit werden wir niemals schaffen, nur 10% davon aus erneuerbaren Quellen zu betreiben. Also es gibt absolut keinen Weg, führt daran vorbei, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen, um jetzt sehr rasch die fossilen Energien zu verlassen.
Die Schweiz ist ein sehr kleines Land. Wenn man jetzt global sieht, wie stark kann die Schweiz dazu beitragen, dass der Klimaschutz global?
Das beliebte Argument ist ja, die Schweiz mit 1 Promille etwa der Weltbevölkerung könne nicht das Klima retten. Letztendlich stimmt schon, müssen alle mitmachen. Aber wer soll vorausgehen, wenn nicht die Schweiz? Oder wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass wir quasi beobachten und dann irgendwann auch hinten nachkommen. Und das wird hier sehr schwierig vermittelbar sein, wenn man nicht den CO2-Ausstoß pro Kopf betrachtet. Und dort steht die Schweiz eben sehr schlecht da, insbesondere wenn man den Konsum auch mit berücksichtigt. Und wenn wir nicht vorangehen, wie wollen wir anderen, weniger reichen Ländern erklären können, dass sie jetzt den CO2-Ausstoß reduzieren wollen? Dazu kommt noch der zweite Aspekt, dass CO2 in der Atmosphäre quasi für immer klimawirksam, also erwärmend bleibt. Also man rechnet etwa 1000 Jahre oder länger wird das CO2 in der Atmosphäre bleiben und so erwärmend sein. Das heißt, wir müssen die gesamten historischen Emissionen auch betrachten und da haben alle reichen Länder, insbesondere die Schweiz, natürlich sehr, sehr starken CO2-Rucksack vorzuweisen. Das heißt also, bei der aktuell stattfindenden Erwärmung haben wir in der Schweiz einen viel größeren Anteil pro Kopf betrachtet als beispielsweise ein Chinese oder ein Inder, obwohl heute der CO2-Ausstoß innerhalb von China pro Kopf höher ist als in der Schweiz. Aber das ist eben noch nicht lange so der Fall. Deshalb haben wir noch die historische Verantwortung, die wir mitziehen. Also zusammenfassend, glaube ich, ist es völlig illusorisch zu glauben, andere Länder würden freiwillig und von sich aus und so weiter den Klimaschutz betreiben, wenn wir als eines der reichsten Länder uns quasi drum futieren oder nur so halbherzig mitmachen?
Dann hat die Schweiz eigentlich eine große Verantwortung gegenüber dem Klima global.
Ja, absolut. Das hätte sie. Sie macht es nicht. Wir haben häufig sogar das Gefühl, wir seien in der Schweiz Vorreiter in der Klimapolitik oder auch generell im Handeln gegen den Klimawandel. Und das stimmt absolut nicht. Wir hinken hinten nach. Die EU beispielsweise ist voraus und so weiter. Und es war einmal so, dass die Schweiz wirklich vorne dabei war. Aber das ist 20, 30 Jahre her. In der Zwischenzeit haben wir den Vorsprung längstens eingebüßt und wir sind viel zu behäbig geworden.
Du hast erwähnt, dass die EU voraus ist. Inwiefern ist sie voraus?
Sie hat einerseits die höheren Ziele gesetzt als die Schweiz und vor allem setzt sie eben viel stärker auf Rahmenbedingungen aus der Politik heraus. Also dort findet genau das statt, was wir Anfang diskutiert haben, dass eben die Eigenverantwortung, wie sie in der Schweiz immer so stark hervorgehoben wird, dass die nicht wirklich wirksam ist, das hat man in der EU erkannt und dementsprechend mehr auf das Setzen von Rahmenbedingungen gesetzt. Wir in der Schweiz, wir bleiben immer in dieser Aussage haften, eben der Einzelne soll entscheiden können, wir haben Eigenverantwortung. Und ich sage heute, die Eigenverantwortung ist eigentlich eher ein Produkt der fossilen Lobby, um das fossile Zeitalter in der Schweiz noch verlängern zu können. Weil wir haben in x Fällen gesehen, dass das eben nicht wirklich etwas bringt, wenn man an Eigenverantwortung appelliert, sondern es bleibt mehr oder weniger so, wie es war. Und das ist natürlich das Ziel der fossilen Lobby.
Vielleicht hast du noch ein Fazit, etwas, das du noch hinzufügen möchtest zu dieser Diskussion?
Ja, was mir am Herzen liegt, ist, dass wir sehen in der Schweiz, dass unsere Ziele zu wenig ambitioniert sind. Also wir sprechen immer von Netto Null bis 2050 und da muss man wissen, dass das auf internationaler Ebene heißt Netto Null bis 2050, dass es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und wenn wir sehen, welche Konsequenzen es hat, wenn wir eben dieses Ziel nicht erreichen, dann ist einerseits mal diese 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit eigentlich lächerlich tief. Also wenn ich beim Arzt bin und der gibt mir irgendein Medikament und sagt, ja, es hilft oder hilft nicht, ist 50% Wahrscheinlichkeit, würde ich automatisch fragen, ja, gibt es nicht was Wirksameres? Und wir tun so, wie wenn jetzt diese 50% Wahrscheinlichkeit quasi das höchste der Gefühle wäre. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, gibt es ein CO2-Budget, global gesehen. Und es ist die Frage, wie man dieses CO2-Budget aufteilt auf die Länder. Und wenn man jetzt das einfach nach Anzahl Einwohnerinnen macht und dann anhand des heutigen Ausstoßes ausrechnet mit einer linearen Abnahme, bis wann die Schweiz netto null erreichen müsste, dann kommen wir nicht zur Zahl 2050, sondern wir kommen zur Zahl 2035. Also die Schweiz müsste eigentlich, um ihren fairen Beitrag zu leisten, bis 2035 netto null erreichen und nicht bis 2050. Das kommt einfach daher, dass eben nicht alle Länder heute pro Kopf denselben Ausstoß haben. Diejenigen, welche jetzt einen hohen Ausstoß haben, die können dann noch einen größeren Teil von diesem verbleibenden Kuchen für sich abbuchen, als jene, welche heute einen kleinen Anteil haben. Und das werden sicherlich jene, welche heute einen kleinen Anteil haben, nicht als gerecht empfinden, so nach dem Motto, ihr habt in der Vergangenheit viel mehr CO2 ausgestoßen, ihr stößt heute viel mehr aus, also dürft ihr auch in Zukunft noch viel mehr ausstoßen und wir halten uns zurück. Und auf dieser Basis wird man keinen weltweiten Kompromiss finden. Deshalb wäre es enorm wichtig, wenn die Schweiz ihre Ziele revidieren würde und etwas ambitionierter wäre.
Dann möchte ich gleich hier so abschließen. Danke vielmals für dein Gespräch.
Gerne. Water is life.
egal ob das Leben aus einer oder mehreren Quellen sprudelt, wenn alles